Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in unseren jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Bier- und Sportshörer, eure Hosts Daniel und Olli begrüßen euch zu einer weiteren Special-Folge. Turnen ist ein Sport voller Eleganz, Perfektion und Disziplin. Doch hinter den glänzenden Medaillen steckt oft ein ganz anderer Alltag. Schmerz, Druck und Missbrauchsskandale. Nach den neuesten Enthüllungen stellt sich die Frage, wie es mit dem deutschen Turnen weitergeht.
Und in dieser Folge sprechen wir mit einer Frau, die diesen Sport in all seinen Facetten kennt. Als Athletin, als Trainerin und als jemand, der sich für Veränderung stark macht. Michelle Timm. Wir sprechen mit ihr über die Notwendigkeit des Leistungsdrucks für Kinder, was sie als Trainerin in Zukunft anders machen möchte und wie eigentlich der Weg eines Nachwuchstalents in die Weltspitze aussieht. Die Zukunft des Turnens, wie sieht sie aus? Freut euch nun auf ein spannendes Interview mit Michelle. Wir wünschen euch viel Spaß.
Servus Michelle, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo.
Ja, wir haben heute eine neue Special-Folge mit dir. Schön, dass du hier im Studio zu Gast bist. Und bei den Special-Folgen haben wir immer das Namensorakel zu beginnen. Du darfst uns jetzt erklären, was der Name Michelle bedeutet.
Ja, ich habe mich schon total gefreut, mir Gedanken über meinen eigenen Namen bzw. auch meine Eigenschaften machen zu müssen. Habe auch ziemlich lange gebraucht, bis ich da was gefunden habe, aber schauen wir mal, was da rausgekommen ist. Ja, starten wir mit dem Buchstaben M. Habe ich einfach mal mitfühlend als erstes Wort quasi für mich ja, ausgewählt. Genau, für den Buchstaben I habe ich individualistisch, bin ich froh, dass ich das aussprechen konnte, weil ich gleich mal hier schon Zungenbrecher. Ja, für C habe ich charismatisch, für H humorvoll kann ich glaube ich nicht nehmen, weil die meisten Leute sagen würden, dass ich nicht lustig bin. Deswegen nehme ich einfach mal hilfsbereit. Genau, für den Buchstaben E empathisch, für mein erstes L loyal, für das zweite leidenschaftlich und für das zweite E quasi nochmal ehrlich.
Würdest du jetzt diese Attribute, die du genannt hast, eher so der aktuellen Michelle zuordnen oder vielleicht auch der jüngeren Michelle, die auch noch Turnerin war?
Ich glaube im Grunde genommen beidem eigentlich. Klar, man verändert sich über die Jahre, aber im Grunde genommen sind so diese Werte, die man hat, glaube ich, schon gleich geblieben.
Okay. Du hast ja auch den Wert loyal erwähnt. Was meinst du mit Loyalität?
Naja, dass man ja auf jeden Fall mal zu den Sachen steht, die man sagt, dass man zu den Dingen steht, die man tut und vielleicht auch einfach hinter Menschen steht, die man so auf seinem Weg ja kennen und lieben gelernt hat. Also ich glaube, das kann schon viele Dinge umfassen.
Mhm. Du bist ja jetzt mittlerweile auch als Trainerin aktiv. Siehst du dann diese Werte auch so, auch dieses Charismatische zum Beispiel, auch dieses Ehrliche? Sind das dann auch so Werte, die man braucht, wenn man zum Beispiel auch mit Jüngeren zusammenarbeitet?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass man sich schon hin und wieder selbst daran erinnern muss und dass man auch immer wieder neu gucken muss, dass man auch nach diesen Werten handelt. Aber im Grunde genommen glaube ich schon, dass ich da ja ganz gut dabei bin. Ja.
Ja, Michelle, wir möchten dich am Anfang als Person noch ein wenig besser kennenlernen. Wenn du mal nicht in der Halle stehst, womit kann man dich begeistern? Gibt es ein Hobby oder eine Leidenschaft, die viele vielleicht nicht von dir erwarten würden?
Da hast du mich ja gleich mit der ersten Frage völlig erwischt, weil ich habe tatsächlich jetzt nicht so diese eine Sache, die ich nebenher mache, weil einfach dazu auch die Zeit fehlt und ich in den Jahren auch gar nicht so viel dazu gekommen bin, auch mal Dinge auszuprobieren. Daher echt schwierig. Ich versuche dann irgendwie Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Die wohnt ja nun auch ein Stück weiter weg. Das wäre jetzt so das Erste, was mir einfallen würde, wenn ich mal Zeit hätte, die ich dann dafür quasi nutzen würde.
Aber jetzt ist das so, Turnen war bzw. ist ja noch dein Leben. Gibt es aber andere Sportarten, die du gerne mal ausprobierst, während du jetzt mehr Zeit hast?
Also ausprobiert habe ich tatsächlich keine andere. Ich mache dann schon Krafttraining so für mich, einfach zum Fitbleiben. Was ich schon immer richtig toll fand, war zum Beispiel Eiskunstlaufen. Habe ich aber auch seitdem nie probiert. Ich bin eher so ein bisschen in die Richtung Handball abgedriftet. Aber da mache ich auch nichts außer zuschauen. Also probiert habe ich tatsächlich eigentlich nichts. Nee.
Aber wie sieht denn jetzt so ein typischer Alltag in deinem Leben aktuell aus? Also was bestimmt dein Alltag?
Gut, ich arbeite recht viel. Ja, das beinhaltet schon die meisten Tage der Woche 12 Stunden am Tag. Versuche dann selber noch, wie gesagt, ein bisschen Sport zu machen. Und viel mehr Zeit ist dann gar nicht. Ich bin froh, wenn ich abends noch was zu essen bekomme und einfach nur ins Bett fallen kann. Ja, und viel mehr spannende Sachen gibt es da tatsächlich gar nicht.
Wir wollen ja heute mit dir auch so in diese Turnwelt schauen, die ja schon auch sehr besonders ist. Und du hast dein halbes Leben in der Turnhalle verbracht. Also nimm uns mal auch so ein bisschen mit, damit man sich das auch so vorstellen kann. Also wie sah dein Weg im Turnen aus? Welche Station hast du da durchlaufen?
Ja, mein halbes Leben ist fast schon untertrieben. Ich habe tatsächlich eigentlich mein ganzes Leben in der Turnhalle verbracht. Ich habe angefangen zu turnen, da war ich 3 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob meine Eltern gedacht haben, okay, die kann laufen, jetzt schicken wir sie in die Turnhalle. Aber ja, da hat es angefangen. Da war es natürlich noch weit nicht so umfangreich. Aber mit der Zeit ist man dann schon schnell dazu gekommen, dass man jeden Tag trainiert hat. Dann auch jeden Tag zwischen 3 und 6 Stunden. Ja, und seit ich dann zur Schule gegangen bin, war das mein Alltag. Ich bin ja dann auch auf eine Sportschule gegangen. Das heißt, ich konnte sehr gut das Ganze miteinander vereinbaren. Das heißt, ich bin ins Training gegangen, dann wieder zur Schule und dann wieder ins Training und war eigentlich von 7 bis 20 Uhr den ganzen Tag dort quasi auf diesem Schul- und Sportgelände. Und so ist es eigentlich fast bis 2018 war das mein Alltag, ja.
Also es war praktisch dein bestimmendes Thema, das Turnen.
Ja, auf jeden Fall. Und es war auch irgendwie das Einzige, wofür man ja dann noch Zeit hatte, sich dem zu widmen. Deswegen hat es schon mein ganzes Leben eingenommen, würde ich sagen.
Und wann hast du dann zum ersten Mal gemerkt, dass Turnen auch jetzt mehr als nur ein Hobby ist, sondern dass es wirklich deine Welt ist?
Spätestens, als man dann in diese Leistungskader quasi reingekommen ist und wusste, dass man das Ganze halt nicht mehr so hobbymäßig macht, sondern schon ganz bestimmte Ziele verfolgt, war einem dann schon auch schnell bewusst, dass das nichts mehr ist, was man einfach nur so zum Spaß macht. Also eigentlich schon recht früh, ja.
Und gab es dann in deiner Karriere auch so einen Moment, an dem du dachtest, ich kann nicht mehr, also ich kann das jetzt einfach nicht mehr? Und was hat dich dann dazu bewogen, trotzdem weiterzumachen?
Die Momente gab es tatsächlich oft. Vor allem natürlich immer irgendwie zu Verletzungen oder wenn man irgendwie Zwangspausen einlegen musste. Der Grund zurück ist für mich bis heute eigentlich unerklärlich. Ich kann dir gar nicht beantworten, was einen da jedes Mal wieder in die Halle zurückgebracht hat. Aber irgendwie war man gefühlt zumindest ohne den Sport nichts. Man hatte bisher immer nur diese Leute in dem Sport und den Sport selber. Und dann ist es natürlich schwierig, dass wenn das alles wegfällt, muss man erstmal gucken, wo man ist, wer man ist, was man zu tun hat. Und dann war es vielleicht auch immer der einfachere Weg, wieder zurückzugehen.
Du kanntest dann eben auch einfach nichts anderes außer das Turnen. Das war so dein Lebensinhalt einfach. Und deswegen wahrscheinlich dann auch durch die Verletzungen dann eben gedacht, okay, ich muss jetzt wieder zurückkommen.
Ja, auf jeden Fall. Zumal es ja auch so war, dass man dann ja irgendein Ziel auf jeden Fall nicht erreicht hatte, weil diese Verletzungen plant man ja nicht, die kommen ja immer so dazwischen und man dann ja irgendwie trotzdem daran weiterarbeiten wollte. Also war der nächste Schritt, okay, ich bin verletzt, ich kümmere mich drum, ich mache meine Reha, versuche das wieder aufzubauen und versuche wieder dahin zurückzukommen, wo ich war. Ja.
Du hast dich ja entschieden, dem Turnen ja trotzdem treu zu bleiben, aber diesmal aus einer gewissen anderen Perspektive. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich möchte Trainerin werden?
Ich wollte tatsächlich nie Trainerin werden und das habe ich von Anfang an immer gesagt. Ich habe gesagt, ich habe mein ganzes Leben in der Turnhalle verbracht. Ich weiß, dass das sehr hart sein kann und das ist nichts, was ich mein Leben lang machen möchte. Ja, und im Endeffekt war es dann einfach so, dass wir quasi Personalmangel hatten und man mich einfach gefragt hatte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, einem Trainerkollegen unter die Arme zu greifen. Es wäre nur ein paar Monate und es sind jetzt gerade frisch kleine Jungs und so. Das ist von uns so eine kleine Testgruppe quasi, die wir jetzt neu mit zu uns aufnehmen. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, mein Gott, mit Jungs hatte ich bis dahin ja gar nichts zu tun. Meine Trainerausbildung hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nur für Frauen absolviert. Aber ich habe gedacht, ja gut, die sind 6 Jahre alt, die können gerade so vorwärts und rückwärts laufen, da ist völlig egal, was man mit denen macht, beziehungsweise egal, ob es Jungs oder Mädchen sind. Und bin da damit eingestiegen, habe dort ein bisschen mit unterstützt und geholfen und irgendwie rutscht man dann da so rein. Also die Kinder wachsen einem total ans Herz und man merkt erstmal, wie positiv man die Kinder beeinflussen kann. Und dann kommt auch schnell dieser Gedanke, ich kann es vielleicht besser machen als Dinge, die ich jetzt zum Beispiel erlebt habe. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her. Ich bin immer noch da, habe immer noch die gleichen Jungs. Ja, und irgendwie wächst man da so mit, ja.
Aber ich habe auch gesehen, dass du ja auch in anderen Sportarten so ein bisschen aktiv bist als Trainerin. Ich habe auch gesehen, dass du mit den Handballern zum Beispiel was zusammen gemacht hast. Was steckt da dahinter?
Ja, also ich bin natürlich im Handball überhaupt nicht aktiv. Und das ist auch eine ganz, ganz, wilde Kombi gewesen. Es war so, dass der Krafttrainer von dieser Handballmannschaft quasi ist mein ehemaliger Mathelehrer. Okay. In Mathe war ich eine Katastrophe, sportlich aber gar nicht so schlecht. Und er kam dann einfach mal auf mich zu und hat gefragt, hey du, das wäre doch cool. Die Jungs müssen zum Beispiel an diesem Wochenende das ganze Wochenende Krafttraining machen und für die ist es irgendwie auch eine Abwechslung, wenn du einfach mal vorbeikommst und ein paar Sachen mit denen machen kannst. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich dann da mal für eine Turnstunde quasi vorbeigekommen bin und die da ein bisschen unterstützt und gefordert habe, ja.
Sonst noch andere Sportarten, in denen du aktiv bist als Trainerin?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich würde jetzt, es kann gerne jeder auf mich zukommen und mich fragen, ob ich da mal mit dazukomme und unterstütze, aber nichts, was ich jetzt irgendwie geplant hätte.
Jetzt ist der Turnsport eine der wenigen Sportarten, in denen Kinder ja schon im jungen Alter auf höchstem Leistungsniveau trainieren. Kann man als 6- oder 7-Jährige überhaupt verstehen, was es bedeutet, sich auf so einen Weg einzulassen? Oder realisiert man das erst später, wie viel da eigentlich von einem verlangt wird?
Also ich glaube, in dem Alter checkt man es gar nicht, muss man ganz ehrlich so sagen. Zu dem Zeitpunkt ist es natürlich auch so, dass es einem noch total viel Spaß macht und man gar nicht darüber nachdenkt, welchen Weg man da quasi geht. Und ich glaube, dass das wirklich erst später kommt, mit den Jahren. Viele vielleicht sogar das erst danach realisieren, wenn sie quasi fertig sind. Erstmal checken, okay, ich hatte mich für genau diesen Weg entschieden. Und dann auch erst realisieren, was sie da quasi alles auf sich genommen haben. Aber ich würde jetzt für mich persönlich zum Beispiel sagen, dass es dann schon auf der Sportschule quasi dazu gekommen ist, dass ich dann ja für mich realisieren konnte, okay, das ist jetzt halt nicht mehr nur Spaß und ich investiere da sehr viel rein. Und dann war man sich schon auch irgendwie bewusst darüber, was man da quasi macht.
Es gibt ja aber auch immer wieder Debatten darüber, ob der Leistungsdruck im Turnen für Kinder überhaupt vertretbar ist. Hast du das als zu extrem empfunden oder war es für dich einfach normal?
Also für mich war es zu dem Zeitpunkt natürlich einfach normal, weil man hat nichts anderes kennengelernt, man hat nichts anderes gesehen. Und irgendwie kam die Erkenntnis darüber, dass es nicht normal war, erst auch im Nachhinein. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass es natürlich auch darauf ankommt, wie die zuständigen Personen damit umgehen. Also wer macht den Druck, von wo kommt der Druck und wie viel Druck lässt man auch zu? Also ich glaube, dass man es grundsätzlich schon auch anders machen könnte. Klar, Leistungssport braucht einen gewissen Druck und wir wissen alle, dass Leistungssport hart ist. Aber ich glaube, dass man es trotzdem anders machen kann, als man es jetzt die letzten Jahre halt gemacht hat.
Viele Turnerinnen haben ja davon gesprochen, dass sie gelernt haben zu funktionieren. Hast du das auch so empfunden?
Ja, auf jeden Fall. Man wird ja irgendwie wie zu so einem kleinen Roboter erzogen. Das klingt blöd und viele sagen dann immer, ja gut, warum habt ihr nichts gesagt, warum habt ihr nichts gemacht? Aber genau das ist einem beigebracht worden. Und wenn ich im Alter von 5, 6 Jahren das schon so beigebracht bekomme, dann wüsste ich nicht, welche Hirnzelle in meinem Kopf mir hätte sagen sollen, dass das vielleicht nicht richtig ist. Ja, also ich glaube, das kann man in so jungen Jahren einfach noch nicht. Und deswegen, ja, ist man schon dazu erzogen worden, einfach zu gehorchen, irgendwie still zu sein und einfach das zu machen, was einem gesagt wird.
Vor allem viele haben jetzt gesagt, so im Nachhinein, sie hätten auch gerne öfter mal Nein gesagt. Aber als Kind kann man das ja oft gar nicht, hast du ja gerade auch gesagt. War dir das damals bewusst, dass du eine Wahl hattest?
Ja, naja, ich will nicht sagen, dass es einem nicht bewusst war, aber man wusste halt auch immer, dass mit einer Antwort, die vielleicht für den Trainer nicht zufriedenstellend ist, auch automatisch Konsequenzen einhergehen. Und deswegen, ja, man hätte sicherlich eine Wahl gehabt, aber man wusste auch, dass die Konsequenz, die aus der nicht passenden Antwort quasi entsteht, man auch nicht haben will. Deswegen ist man da schon natürlich unterbewusst in eine Richtung gedrückt, die zugunsten des Trainers und der Stimmung in der Halle quasi dienen sollte.
Ist es parallel auch so, dass es aber dann auch einen Druck nicht nur auf die Sportler und Sportlerinnen gibt, sondern auch, dass Druck von Trainern auch auf die Eltern ausgeübt werden? Zu sagen, okay, wenn jetzt irgendwie dein Kind sagt, es will vielleicht nicht mehr machen, dann, dass die Eltern auch dafür sensibilisiert werden, dass sie eben das Kind zum Weitermachen mehr oder weniger auch drängen.
Ja, so kann man es, glaube ich, nicht sagen, weil tatsächlich schon früh dafür gesorgt wird, dass die Eltern gar nicht in der Halle dabei sind und vieles auch gar nicht mitbekommen. In meinem Fall war es auch einfach so, dass meine Eltern selber einfach keine Sportler waren. Die haben auch mit dieser Sportart nichts zu tun gehabt und dann ist es natürlich relativ einfach, quasi unwissenden Eltern, zumindest auf diesen Sport bezogen, Dinge nahezulegen oder zu empfehlen und das so ein bisschen ausnutzen kann auch. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, habe ich mich mit meiner Mama darüber unterhalten, auch im Nachhinein, wo sie mir von Situationen erzählt hat, wo sie einfach gesagt hat, dass als sie einschreiten wollte, als sie zum Beispiel solche Dinge mitbekommen hat, ihr einfach gesagt wurde, nein, nein, wir kümmern uns, es ist alles in Ordnung, das gehört so. Und ja, sie dann halt auch gegangen ist. Und irgendwann lässt dann halt auch nach, die Eltern kommen nicht mehr mit, die sind nicht immer dabei, die gucken beim Training nicht zu, beziehungsweise es wird auch dafür gesorgt, dass man beim Training nicht zuschauen konnte. Und dann ist es natürlich schwierig. Und wenn man als Kind dann selber auch irgendwie nichts erzählt oder auch nicht auf seine Eltern zugeht, so war es bei mir zumindest, ja, wie und woher sollen sie dann auch nur irgendwas wissen? Das ist natürlich schwierig, ja.
Ich muss sagen, ich finde, das ist ein brutal wichtiges Thema, was du gerade ansprichst, weil im Endeffekt in dem Alter, in dem du dich da befindest, sind ja deine Eltern sozusagen die wichtigsten Personen auch für dich im Leben, weil sie ja auch viel eben mitentscheiden, weil sie viel Erfahrung haben und weil du ja so gesehen auch ihr Kind bist, ne? Und dann zu sagen, wir schließen die Eltern so gesehen aus oder versuchen, den Impact der Eltern so gut wie es geht zu reduzieren. Also ich finde es echt krass, dass die Eltern so ausgeschlossen werden, weil wenn ich so an andere Sportarten denke, so ich habe selber Fußball gespielt, ich habe mich immer total gefreut, wenn meine Eltern dabei waren und auch mal, wenn sie mich zum Training gebracht haben und da auch mal zugeschaut haben oder wenn ich auch wieder abgeholt wurde, so die Eltern sind ja, und das haben wir jetzt in unserer Podcast-Reise schon gelernt, dass die Eltern ein unfassbar wichtiger Bestandteil einer Sportlerkarriere sind. Und deswegen finde ich es ja trotzdem schade, dass du dann sagst, dass deine Eltern eigentlich gar nicht so richtig teilhaben konnten.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt natürlich auch zur aktuellen Debatte so, dass man fragt, wo waren die Eltern? Warum haben die Eltern nichts gemacht oder sich gekümmert quasi? Aber da muss ich halt auch ganz klar sagen, dass es meiner Meinung nach kaum eine Möglichkeit gab. Und wenn wir mal ehrlich sind, haben wir wesentlich mehr Zeit zum Beispiel mit den Trainern verbracht als mit unseren eigenen Eltern. Und da ist dann natürlich auch die Abhängigkeit zum Trainer so groß, dass die Eltern irgendwann auch aus dem eigenen Fokus rausrücken. Also wenn ich jetzt überlege, wie oft ich mit meinen Eltern über irgendwelche Probleme gesprochen habe, glaube ich, war ich öfter bei meinem Trainer als bei meinen Eltern tatsächlich. Und wenn man dann so in diesem Alltag drin ist und so viele Sachen erlebt und so viele Sachen auch einfach nicht schön waren, ist es halt auch immer einfacher, nach Hause zu kommen und einfach nur zu sagen, Mama, Papa, alles gut, der Tag war wie immer. Und dann geht man auch einfach in sein Zimmer. Also ja, da nimmt man irgendwo vielleicht sich auch ein bisschen die Last weg, das irgendwie erzählen zu müssen. Und ja, richtig ist es sicherlich nicht, aber so war es zumindest in meinem Fall, dass man ja viele Sachen dann einfach auch gar nicht angesprochen hat, weil man dazu weder Nerv noch Kraft hatte.
Wie sieht denn aber überhaupt so der Weg von so einem Nachwuchsathlet oder jetzt vielleicht auch von einem Nachwuchstalent aus bis in die Weltspitze? Also welche Stationen müssen da immer durchlaufen werden? Ist es ein Muss oder ist es zwingend, dass man an den OSP muss?
Also grundsätzlich ist es so, dass das natürlich das Ziel ist, weil einfach die Voraussetzungen an so einem Olympiastützpunkt einfach auch die besten sind. Die Trainingshallen sind meistens die besten. Die physiotherapeutische und ärztliche Betreuung ist im direkten Umfeld. Man hat oft Kooperationsschulen, die da einfach mit eingebunden werden. Und ja, es ist einfach so dieses Komplettpaket, was man da quasi bekommt. Und natürlich auch so, dass die vermeintlich besten Trainer irgendwo auch an diesen Stützpunkten angesiedelt sind. Deswegen, ja, wurde einem das schon immer nahegelegt, so als Ziel, dass man sich an irgendeinem dieser Stützpunkte befinden sollte, wenn man quasi in die Nationalmannschaft möchte und da zu so hohen Wettkämpfen mitfahren möchte.
Und wie wird entschieden, dass man zum OSP kommt?
Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich irgendwie die bestimmten Kaderklassen erreichen muss, um da reinzurutschen. Theoretisch darf aber jeder sich, ich will nicht sagen bewerben, aber das zumindest mal anschauen und da in Gespräche gehen. Und wenn du da halt gut genug bist und zu den mit der besten Leistung gehörst, dann kannst du dir da eigentlich schon auch raussuchen, dass du da an diesen Stützpunkt gehen möchtest.
Okay, und davor ist es quasi, du fängst an mit dem Verein, gehst dann irgendwann in Sportschulen und trainierst da und dann wirst du irgendwann immer besser und dann gehst du zum OSP. Oder wie sieht die Reise da ungefähr aus?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil es auch von Bundesland zu Bundesland tatsächlich unterschiedlich ist. Jetzt bei uns hier in Baden-Württemberg ist es zum Beispiel so, dass man einen Verein besucht und man turnt da ganz normal im Verein, so wie die meisten Menschen das in Deutschland machen. Und diese Vereine können an einigen Wettkämpfen teilnehmen, wo man dann Punkte ermitteln kann, die quasi zu diesen Kaderbestätigungen führen könnten. Und bei uns ist es dann so, dass der Stützpunkt, also diese Vereine geben die Kinder quasi an die Stützpunkte dann ab. Wir haben in Stuttgart unseren Stützpunkt. Dort werden die Kinder vorgestellt, die kommen dann für Probetrainingseinheiten dazu. Es werden die Wettkampfpunktzahlen angeschaut und danach wird dann quasi entschieden, ob sie zu uns an den Stützpunkt kommen oder nicht. Und meistens ist es dann so, dass sie automatisch dann auch eine unserer Sportschulen da besuchen.
Das hört sich für mich schon so nach einem krassen System an, so, also so nach dem Motto Survival of the Fittest so ein bisschen, ne?
Ja gut, also ein System ist es auf jeden Fall, weil im Endeffekt ist ja alles seit Jahren exakt darauf ausgerichtet, dass irgendwie genügend Leute quasi an die Weltspitze kommen, beziehungsweise erstmal an die deutsche Spitze quasi, um da für die Nationalmannschaft turnen zu können. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber kann man sicherlich streiten.
In den letzten Jahren sind im deutschen Turnsport ja auch zahlreiche Fälle von Missbrauch und Fehlverhalten ans Licht gekommen, die ja dann auch auf systematische Probleme hindeuten. Da ist dann oft die Rede von systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch. Vor allem ja der Standard Stuttgart, der stand ja jetzt echt oft in Kritik. Was hat sich jetzt nach diesen ganzen Enthüllungen, die jetzt waren, auch konkret geändert, beziehungsweise vielleicht auch nicht geändert?
Also ja, das ist jetzt auch nicht so leicht runterzubrechen, weil im Grunde genommen waren diese ganzen Sachen für uns nicht neu. Wir kennen diese Sachen seit vielen Jahren und wir selbst haben uns auch schon seit vielen Jahren damit beschäftigt und diese Sachen angebracht an bestimmten Stellen und immer mal wieder irgendwie versucht, dass man sich darum kümmert oder dass sich jemand dem annimmt. Ja gut, das hat jetzt anscheinend ja nicht so gut geklappt. Jetzt ist die Bombe geplatzt. Das Ding ist jetzt riesengroß. Klar stehen wir jetzt als Stuttgart schon ordentlich im Fokus. Man muss aber dazu sagen, dass es betrifft nicht Stuttgart. Es gibt einfach, das betrifft jeden Stützpunkt, das betrifft jeden Verein, kann jede einzelne Turnhalle, es kann auch andere Sportarten betreffen. Aber es ist einfach klar, dass es auf jeden Fall am System liegt und man das natürlich nicht von heute auf morgen ändern kann. Fakt ist allerdings, dass sich dieses Mal was ändern muss oder musste. Es gab ja jetzt schon einige Konsequenzen, dass die nicht ausreichend sind. Dessen sind wir uns hoffentlich wirklich alle bewusst. Allerdings hat sich seitdem auch nicht so viel verändert, weil dafür stehen einfach noch andere Sachen im Fokus. Man muss viele Sachen auch erstmal aufarbeiten, bis man sich an den Weg machen kann, indem man die Sachen quasi verändert und angeht. Deswegen, ja, zum jetzigen Zeitpunkt echt noch schwierig.
Kannst du uns mal so ein bisschen ins Boot holen, was es denn für Konsequenzen gab?
Also es ist ja auf jeden Fall bekannt, dass zwei Trainer quasi meiner Kenntnis nach erstmal mündlich, mündlich entlassen worden sind. Das waren jetzt zumindest mal so die personellen Konsequenzen. Es gibt einige, ja, an höheren Positionen, die ihre Ämter erstmal haben ruhen lassen. Es gibt diese ganzen Untersuchungen, die jetzt irgendwo an irgendwelchen Stellen eingeleitet werden. Das waren jetzt zumindest erstmal so die ersten ersichtlichen Konsequenzen.
Du persönlich standest ja auch schon sehr stark im Fokus, weil du ja auch, sag ich mal, so ein bisschen auch mit einer der Pionierinnen warst und eben an die Öffentlichkeit gegangen bist mit deiner Geschichte. Hattest du Angst vor diesem Schritt?
Angst kann ich gar nicht sagen, weil ich hatte gar keine Zeit, Angst zu haben, weil es war nicht geplant, dieser Schritt an die Öffentlichkeit. Wir haben ja wirklich versucht, intern viele Sachen anzubringen und uns bei Personen zu melden, die sich darum kümmern sollten oder auch gesagt haben, dass sie sich darum kümmern. Und im Endeffekt war es ja irgendwie so ein Reinstolpern. Also nach und nach haben sich auf einmal mehrere Athletinnen zu ungefähr den gleichen Themen geäußert. Und dann war für mich irgendwie nur klar, okay, ich hatte mich intern quasi schon beschwert. Ich hatte ja da eine E-Mail geschrieben, die ich ja bei mir dann auch vorliegen hatte. Und dachte ich, okay, ich kann ja jetzt nicht irgendwie als Einzige sagen, jetzt sage ich nichts. Also irgendwie war dann für mich klar, das Ding kommt jetzt irgendwie ins Rollen. Es ist jetzt ja schon öffentlich. Es gab Leute, die haben schon schlimmere Sachen geäußert, als ich sie angebracht habe. Und dann dachte ich halt einfach, okay, dann muss ich da jetzt mitziehen. Vielleicht ist es unsere einzige Chance, dass es jetzt endlich mal ins Rollen kommt und sich da auch wirklich was ändert.
War das ein befreiendes Gefühl für dich, dass es auch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kam und auch vor allem so dein ehrliches Statement zu hören war?
Ja, befreiend würde ich nicht sagen, weil es tatsächlich auch sehr beklemmt war, weil man hatte ja schon auch irgendwo Angst vor Konsequenzen. Man wusste nicht, wie die Leute reagieren. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mich geäußert hatte, waren es ja auch noch nicht so viele, die was gesagt hatten. Jetzt im Nachhinein ist es dann aber so, dass wir sind über 20 Leute, die alle mit ungefähr gleichen Themen da gekommen sind. Und deswegen, ja, bin ich schon der Meinung, dass es auf jeden Fall der richtige Schritt war. Von einem befreienden Gefühl kann ich aber bis jetzt noch nicht sprechen, weil dafür, ja, ist noch zu wenig in die richtige Richtung passiert.
Du hast auch eben erwähnt, dass es ja nicht nur Stuttgart ist, wo Dinge schief laufen. Gibt es aber trotzdem Länder oder Turnvereine, wo du weißt, die machen es wirklich besser? Gerade auch in Bezug auf junge Athleten?
ich brauche da gar nicht in andere Vereine oder Länder gehen. Ich weiß, dass zum Beispiel auch bei uns in der Turnhalle es einfach Trainer und Trainingsgruppen gibt, bei denen es besser läuft. Und ich weiß, dass es da sehr, sehr viele Leute gibt, die einen wirklich guten Job machen und die auch wirklich gut mit den Kindern arbeiten. Und deswegen, ja, brauchen wir gar nicht so weit weggucken, weil wir haben selbst gute Leute. Und jetzt ist es einfach an uns, sich darum zu kümmern, dass es mehr davon gibt und dass man den Leuten, die schon einen super Job machen, auch die Möglichkeit haben, das weiter oder umfangreicher zu machen.
Mhm. Um nochmal kurz auf das Thema Eltern zurückzukommen. Es ist ja oft so, das hast du ja auch angesprochen, dass Eltern einfach nur sehen, dass ihre Kinder halt Fortschritte machen. Du kommst nach Hause und sagst, du hast trainiert, es war gut. Und die Eltern gehen natürlich dann davon aus, dass das Training auch funktioniert. Aber was würdest du sagen, was sollten Eltern auch wissen, um dann einschätzen zu können, ob ihr Kind auch in einem gesunden oder vielleicht auch toxischen Umfeld trainiert?
Ich glaube, dass das total schwierig einzuschätzen ist. Ich meine, bei uns in Stuttgart, also ich kann jetzt nur von unserem Standort reden, weiß ich, dass es ja auch nicht verboten ist, im Training zuzugucken. Die Eltern haben die Möglichkeit, theoretisch auch das ganze Training dabei zu sein. Natürlich ist es von weitem trotzdem immer schwierig, das zu beurteilen oder einzuschätzen. Im Grunde genommen ist eigentlich Kommunikation da immer der Schlüssel. Also man muss da einfach offen miteinander reden. Man muss auch die Kinder total ernst nehmen, dass egal, was sie sagen und von welchen Empfinden sie sprechen, dass man denen einfach zuhört und darauf eingeht und das halt auch mit den Eltern bespricht. Und ich glaube, dass das einfach in der Vergangenheit ja zu kurz gekommen ist oder teilweise auch einfach nicht ernst genug genommen worden ist. Ja, ich glaube, groß eine andere Möglichkeit hat man gar nicht.
Was denkst du, welche sofortigen Maßnahmen müssen jetzt noch umgesetzt werden, damit es nicht nur bei den Worten bleibt? Also sind es die Trainingsmethoden, ist es die Trainerausbildung, sind es generell die Verbandsstrukturen?
Ja, das ist auch eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, wenn die einfach wäre, hätten wir es schon gemacht, auch in den vergangenen Jahren. Ja, in erster Linie, dadurch, dass es jetzt so einen Knall gegeben hat, ist es meiner Meinung nach jetzt auch der beste Zeitpunkt, auszusortieren, so blöd es auch klingt, aber eigentlich müsste man jetzt halt grundlegend aufräumen und sich darum kümmern, dass man wirklich die Leute aus dem System rausnimmt, die dem halt nicht gut tun. Und dann muss man das einfach nochmal ja, neu strukturieren. Ich weiß ja, dass es auf dem Papier haben wir ja viele gute Ansätze. Aber wenn man die einfach nicht in die Hallen bekommt oder nicht schafft, die umzusetzen, dann bringen sie uns natürlich auf dem Papier nicht viel. Das heißt, meiner Meinung nach müsste man einfach ganz, ganz klare Regeln schaffen und auch Leitplanken schaffen, nach denen man arbeitet. Wir müssten gucken, dass wir für alle ganz ersichtlich Werte und Normen haben, nach denen wir arbeiten. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass es bei allem, was nicht eingehalten wird, halt auch Konsequenzen geben muss. Also bisher hat man zumindest den Anschein, dass irgendwie jeder so ein bisschen machen kann, was er will und jeder arbeitet, wie er will. Und es funktioniert natürlich nicht. Und da muss man das irgendwie für alle nochmal ganz sauber aufbauen, sodass die Trainer, die Eltern, die Kinder alle ein und den gleichen ja, Weg vor sich haben und wir wissen, wie wir arbeiten wollen und dann quasi auch mit offener Kommunikation den Weg gemeinsam gehen können.
Jetzt stell dir vor, eine 10-jährige Turnerin hört diesen Podcast und merkt, das, was mir im Training passiert, fühlt sich nicht richtig an. Was rätst du ihr und wie kann sie sich wehren?
Ja, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Also ich glaube, in so jungen Jahren sind es halt schon die Eltern, an die man sich erstmal wenden muss. Ich verstehe aber auch, dass es vielleicht nicht in allen Familien möglich ist. Man weiß ja tatsächlich auch immer nicht, wer motivierter ist, ob es jetzt die Kinder oder die Eltern sind, die da ja so fleißig sind quasi. Und im Grunde genommen muss man sich dann halt Personen suchen, mit denen man reden kann. Also ob es jetzt die Freunde, die Trainingskameraden, die Eltern sind oder selbst wenn es irgendwie ein Lehrer in der Schule ist, aber einfach irgendjemand, der sich dem annimmt, dass man sich halt auch darum kümmern kann. Weil wenn man ja dazu nichts sagt und das einfach nur mit sich machen lässt, dann kann sich leider auch nichts ändern, weil es kann keiner in die Leute reingucken, es kann keiner wissen, wie man sich da fühlt und deswegen muss man offen darüber reden und so lange nach einer Person suchen, die sich dem dann halt auch wirklich annimmt.
Jetzt kommen wir kurz zu einer Besonderheit bei uns im Podcast. Jetzt kommt nämlich die KI-Frage. Wir haben KI gesagt, dass du hier heute zu Gast bist und KI hat uns eine Frage rausgesucht, die wir sehr gut fanden und das ist die Frage.
Deutschland hat unglaublich talentierte Turnerinnen. Wie kann man verhindern, dass so viele Talente verloren gehen?
Ja, also im Endeffekt muss man einfach sich im Klaren darüber sein, dass man mit Menschen arbeitet. Dass man mit Persönlichkeiten arbeitet und nicht mit kleinen Robotern. Dass diese kleinen Menschen von ganz alleine sehr fleißig sein können, wenn man sie schafft zu motivieren und wenn sie Spaß und Freude haben bei dem, was sie tun, auch bereit dazu sind, diesen Leistungsweg quasi einzuschlagen. Ich glaube, auch nur so funktioniert es. wenn jemand körperlich und mental gesund ist, dann kann man mit ihm Leistung bringen. Und das, glaube ich, haben in den letzten Jahren viele vergessen.
Was würdest du sagen, macht einen guten Trainer im Turnen aus?
Ich weiß nicht, ob man das jetzt so ganz pauschal auf so ein paar Eigenschaften runterbrechen kann. Ich würde sagen, dass Empathie da einen ganz, ganz großen Faktor spielt. Und selbst wenn man die nicht hat, weiß ich nicht, dann muss man einfach, ich mache es zum Beispiel einfach gerne so, ich wälze die Entscheidungen oft gerne auf die Athleten ab. Das klingt jetzt erstmal blöd, aber im Grunde genommen, wenn ich mir das jetzt bei Kindern zum Beispiel vorstelle, kann ich einfach die Kinder entscheiden lassen. Dann ist es oft nämlich so, was wir als Erwachsene gar nicht so wahrnehmen, dass die Kinder schon das Gleiche entscheiden, wie wir entscheiden würden. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kind zu mir kommt und sagt, meine Hände tun ein bisschen weh oder ich habe da eine Blase. Ich meine, bei uns ist es halt nun mal üblich, dass die Hände irgendwann aufgehen. Das kommt halt vor. Ich kann nicht mehr oder es tut so doll weh, ich kann das nicht machen. Dann sage ich, okay, dann entscheide selber. Und ich selber sehe die Hand und sehe, dass auf der Hand nichts ist. Da ist keine Blase, da ist nichts offen. Also ich selber würde sagen, es ist nicht so schlimm. Also könnte das Kind theoretisch weitermachen. Aber es bricht auch niemandem den Zacken aus der Krone, wenn dieses Kind diesen Einversuch nicht macht. Und dann kann ich dem Kind einfach sagen, ich so, okay, guck es dir an und entscheide selber. Ist es denn wirklich so schlimm, dass du nicht mehr machen kannst oder willst du noch einen Versuch probieren? Und oft gucken die Kinder dann auf die Hände und sagen, ach na gut, ich mache noch einen. So, und dann habe ich das Kind entscheiden lassen, ich habe das Kind ernst genommen, das Kind weiß, dass es mit allem zu mir kommen kann und mit mir reden kann. Und im Endeffekt haben wir das, was wir beide wollten, der hat noch einen Versuch gemacht, okay, ob der jetzt gut war oder nicht. Aber ja, man muss die einfach total ernst nehmen und denen das Gefühl geben, dass man für sie arbeitet und nicht gegen sie.
Sprich, es gehört auch die pädagogische Seite im Trainerdasein einfach dazu.
Auf jeden Fall. Allerdings ist es leider ja auch so, dass viele aus verschiedensten Gründen ja schon pädagogische Vorerfahrungen haben oder auch so ausgebildet worden sind. Und das leider halt zu 0% umsetzen können. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Ich verstehe auch, dass jeder Mensch da ein bisschen anders ist und dass das nicht jeder so kann. Aber bei mir kam jetzt vor allem in den letzten Tagen einfach auch immer wieder der Gedanke, wie unwichtig es eigentlich ist, was wir da machen. Ich meine nicht die Arbeit mit Kindern, sondern ich meine den Erfolg in diesem Sport. Weil wenn wir mal ehrlich sind, interessiert Turnen keinen Menschen. Zumindest nicht in Deutschland. Du kannst damit dein Leben nicht finanzieren. Du wirst damit kein Star. Und im Endeffekt landen die meisten Sachen, die wir irgendwo gewonnen haben, irgendwo im Schrank. Das heißt, wie sehr lohnt es sich, dass ich dieses Kind jetzt da so quäle und dass ich so viele Sachen von dem Kind abverlange? Und im Endeffekt ist es sehr, sehr irrelevant. Und wenn man das für sich irgendwie so einschätzen kann und runterbrechen kann darauf, dass der Mensch und die Persönlichkeit einfach so viel wichtiger ist, dann macht es tatsächlich zumindest für mich auch die Arbeit sehr viel einfacher.
Aber es ist ja trotzdem auch die Liebe zum Sport, die eine große Rolle dabei spielt. Das ist ja wahrscheinlich auch was, was euch so lange im Sport hält, dass ihr den Sport auch einfach so sehr liebt und einfach jeden Tag das machen könnt, was ihr liebt.
Auf jeden Fall. Aber das wird ja auch schnell vergessen. Es wird vergessen, dass wir beide diesen Sport lieben. Sowohl die Seite der Trainerinnen und Trainer als auch die Seite der Athletinnen. Und wenn wir das einfach gemeinsam schaffen würden, dann sind wir meiner Meinung nach viel erfolgreicher. Und jetzt aktuell ist es einfach so, dass man da irgendwie immer so ein bisschen aneinander vorbei oder manchmal auch ein bisschen gegeneinander arbeitet oder zumindest dieses Gefühl vermittelt bekommt. Und so kann es meiner Meinung nach halt auch einfach nicht funktionieren.
Denkst du, es kann überhaupt ein Turnsystem geben, das Höchstleistung fördert, aber ohne psychische und körperliche Schäden auskommt?
Man kann keinen Leistungssport machen, ohne dass der Körper ja einen gewissen Verschleiß erfährt. Also das kann man einfach nicht umgehen und dessen sind wir uns auch alle bewusst. Ich bin aber der Meinung, dass man das in so einem Rahmen halten kann, dass man ja das verkraften kann und dass es auch nicht so schlimm wird, wie es in vielen unserer Fällen letztendlich geworden ist. Und ich bin da schon der Meinung, dass man da einen wesentlich gesünderen Leistungssport hinbekommen kann und dass man auch trotzdem erfolgreich sein kann, ja.
Nimm uns mal noch so ein bisschen auch mit in deine Gefühlswelt. Also du warst ja in den Medien in letzter Zeit sehr präsent. Also wir haben jetzt auch vor der Podcast-Folge nochmal drüber geredet, wie es zum Beispiel bei Stern TV war. Und das Thema wurde echt auch wirklich prominent geteilt. Ist dieser Missbrauchsskandal eine Welle, die jetzt alles verändert? Oder ist es, sage ich mal, eher salopp formuliert, nur so ein temporärer Aufschrei?
Soweit ich mich erinnern kann, ist es, glaube ich, das erste Mal, dass dieser Sport so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Natürlich ist es in diesem Fall super negativ. Ich glaube aber, dass das durchaus eine Chance ist für uns, dass sich diese Dinge ändern und dass wir den Sport zu einem besseren Ort machen können, sodass wir hoffentlich auch irgendwann wieder mit besseren Themen quasi, ja, nicht unbedingt in die Öffentlichkeit kommen können, aber einfach mit schöneren Themen glänzen können. Ich glaube aber auch, dass es irgendwie die letzte und einzige Möglichkeit war, weil wir ja auch gesehen haben, dass in den letzten Jahren immer wieder schwerwiegende Dinge, ja, angesprochen worden sind und zumindest mal augenscheinlich nicht sonderlich viel passiert ist. Und jetzt kommt man halt nicht drum rum. Und ich glaube, dahingehend war es zumindest für uns jetzt, ja, ich will nicht sagen gut, weil es ist ja wirklich nicht schön, aber ja, irgendwie halt auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm.
Der Rückzug damals zum Beispiel auch von Simone Biles war ja auch sehr prominent. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, man muss schon sagen, dass man ja irgendwie, also es ist ja für uns irgendwie total weit weg und dann doch so nah dran, weil jeder hat es verfolgt. Sie ist ja auch eine sehr bekannte Sportlerin und ja, das war natürlich auch ein Riesending in den Medien. Letztendlich muss ich aber auch sagen, dass viele von uns zumindest mal, von den Sportlerinnen, das sehr, sehr gut nachvollziehen konnten. Weil jeder von uns oder fast jeder sich ziemlich genau vorstellen konnte, was da in ihrem Kopf passiert ist. Sie hat natürlich auch sehr, sehr schlimme Dinge erlebt und Sachen, die mit unseren Themen jetzt aktuell wahrscheinlich auch überhaupt nicht zu vergleichen sind. Aber bei ihr ging es ja auch um diese Twisties zum Beispiel, diese Orientierungsverlust in der Luft bei diesen ja schon sehr auch durchaus gefährlichen Sachen, die wir da machen, die aber auch halt von Druck zum Beispiel zeugen können. Und ja, das war für uns dann nichts Neues. Und dann war es irgendwo auch, ich will nicht sagen eine Erleichterung, weil für sie war es ja total schlimm, aber einfach zu wissen, dass auch diese Weltstars und Menschen, die so, so erfolgreich sind, einfach genau die gleichen Probleme haben wie wir. Und da kommen wir wieder auf das zurück, was ich schon gesagt hatte. Wir sind einfach alles nur Menschen.
Mhm. Können wir noch so ein bisschen auch aktuell so über die Stimmung bei euch in der Turner-Bubble reden? Also bist du da jetzt immer noch auch aktuell im Austausch mit Turnerinnen und Turnern?
Ja, das ist auch schwierig. Es gibt natürlich super viele verschiedene Meinungen dazu. Es ist aber auch so, dass ich zumindest für mich sagen muss, dass die meisten Meinungen, die ich gehört habe oder die man mir privat zugetragen hat, fast durchweg positiv waren. Wir Mädels untereinander sind schon auf jeden Fall auch mehr in Kontakt als vorher zum Beispiel. Aber ich würde sagen, dass es jetzt keine Überhand nimmt. Also man versucht sich schon auszutauschen, aber wie gesagt, die Themen waren für uns nicht neu. Wir haben in den vergangenen Jahren oft schon darüber gesprochen, auch gemeinsam darüber gesprochen. Deswegen, ja, im Grunde genommen, ich will nicht sagen, ist alles wie immer, aber ist es jetzt kein Riesending, was jetzt noch so viel von uns einnimmt.
Mhm. Aber was heißt das, wenn du sagst, ihr habt gemeinsam darüber gesprochen? Gibt es da eine WhatsApp-Gruppe, in der man sich austauscht oder trifft man sich einfach mal auch abends und verbringt ein bisschen Zeit gemeinsam miteinander und versucht einfach auch so auf denselben Nenner zu kommen?
Ja, also dafür war aktuell tatsächlich auch gar keine Zeit. Aber wir haben es so gemacht, dass als es angefangen hat, so ein großes Thema zu werden und es immer mehr Mädchen gab, die sich geäußert haben, darunter waren sehr, sehr junge Mädchen, habe ich eine WhatsApp-Gruppe erstellt, wo wir nach und nach immer mehr Leute mit aufgenommen haben, die sich quasi geäußert haben, einfach um vor allem für diese jungen Menschen auch diesen Raum zu schaffen, in dem sie sich irgendwie geschützt fühlen, in dem sie sich äußern können oder wenn sie Fragen haben. Und dann wusste man ja auch schnell, dass irgendwie mehr Medienanfragen kommen werden, dass es einfach diese Möglichkeit des Austauschs gibt quasi. Aktuell sind wir, ich weiß nicht, keine Ahnung, über 15 Leute in dieser Gruppe. Ja, und wir schreiben viel hin und her, wir telefonieren sehr viel, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir wie so klassentreffenmäßig uns dazu verabreden, um über solche Dinge zu sprechen, weil im Grunde genommen will man ja auch niemanden beeinflussen. Jeder soll nur das erzählen, was er selber erlebt oder erfahren hat oder mitbekommen hat. Und ja, deswegen, ja, die Möglichkeit zum Austausch besteht, aber wir sind da jetzt auch nicht hinterher und sagen, wir müssen alles nur gemeinsam. Also es kann schon jeder selbstständig sein Ding machen.
Okay, aber man kann sagen, dementsprechend hast du so eine Art Taskforce gegründet, oder?
Ja, so ein bisschen schwierig. In die Richtung. Ich kenne mich jetzt da nicht so gut aus, aber das ist ja immer so ein bisschen, als wenn sie dann quasi bestimmte Ziele verfolgen, oder? Mhm. Wenn, habe ich das richtig im Kopf? Ja. Das haben wir jetzt natürlich dadurch, dass es ja auch nichts Geplantes war. Klar, das Ziel von uns allen ist, dass es sich zum Positiven verändert, aber das ist ja kein super konkretes Ziel. Deswegen, ja, ganz so cool wie eine Taskforce sind wir dann doch nicht.
Welchen Namen trägt die WhatsApp-Gruppe?
Hat gar keinen Namen, nur so ein paar Emojis mit Umarmungen und Herzchen und okay. So.
Ich finde, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, also vor allem wir jetzt in der Öffentlichkeit, wenn wir von den Themen mitbekommen, dass Verbände oft nur so auf öffentlichen Druck reagieren, aber wenig dann auch wirklich innerhalb der Strukturen ändern. Traust du das dem Deutschen Turnerbund auch zu, das System auch wirklich nachhaltig zu verbessern?
Also grundsätzlich glaube ich, ist es definitiv möglich. Egal ob jetzt beim Deutschen Turnerbund oder beim Schwäbischen Turnerbund. Ich weiß, dass es an allen Stellen auch Leute gibt, die das wirklich wollen. Leider ist es aber natürlich auch so, dass es ja irgendwie Leute gibt, die, ich will nicht sagen, sich dagegen stellen, aber sich halt auch nicht so extrem dafür einsetzen. Zumindest macht es den Anschein. Ich glaube, dass es möglich ist und ich glaube, dass wir auch gute Leute dafür haben. Ich glaube, dass wir davon aber leider auch noch ein ganzes Stück entfernt sind.
Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, Veränderung fängt ja nicht nur bei den Verbänden an. Was würdest du denn sagen, wer trägt denn auch so die größte Verantwortung? Also sind es die Trainer, sind es die Eltern, muss man vielleicht höher gehen Richtung Sportpolitik? Muss man vielleicht, wie jetzt aktuell, noch mehr die Medien ins Boot holen?
Ja, also das Ganze auf die Trainer abzuwälzen, ist meiner Meinung nach definitiv falsch. Es ist auch, wie vorhin schon gesagt, schwierig, das mit den Eltern so irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Theoretisch muss man ja von ganz unten, beziehungsweise dann auch von ganz oben anfangen. Also es muss definitiv im Verband sich was ändern und dann muss man es auf alles runterbrechen, auf die Stützpunkte, auf die Vereine, auf die einzelnen Turnhallen, und das ist natürlich sehr, sehr viel. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, nur die Trainer müssen sich verändern, weil, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele gute Trainer, aber es wird natürlich ja einem auch nicht immer unbedingt die Möglichkeit gegeben, da alles ja so reibungslos und gut ablaufen zu lassen. Deswegen grundlegend bin ich der Meinung, müssen wir an ganz, ganz, ganz vielen Stellschrauben was drehen.
Okay, aber glaubst du, ist es dann so eine Art Domino-Effekt? Also wenn so an der ersten Stellschraube gedreht wird, dass das sich dann auch auf andere Bereiche auswirkt?
Ich glaube, ganz so leicht, wie man es jetzt so vom Domino kennt, ist es dann nicht. Man muss sich da, glaube ich, schon ein bisschen mehr hinterklemmen und auch wirklich konsequent bleiben und daran arbeiten und auch immer wieder hinterher sein und das kontrollieren und lauter solche Sachen. Aber ich glaube schon, dass wenn man mal merkt, dass es auch funktioniert, dass überall diese positiven Veränderungen ankommen und Wirkung zeigen, dann glaube ich schon, dass man sich dem auch schneller annimmt. Ja.
Und wenn du heute dein 10-jähriges Ich treffen könntest, also so kurz vor einer Trainingseinheit, was würdest du ihr ins Ohr flüstern?
Oh Gott, ich kann mich immer nur erinnern, dass ich schon sehr bedrückt auch in die Turnhalle gegangen bin, deswegen ist es schwierig. Ja, ich glaube, ich würde ihr irgendwie Mut zusprechen, dass sie nicht unbedingt alles mit sich machen lassen muss, von dem sie weiß, was da gemacht wird, und auch einfach ein bisschen mehr für sich selber einzustehen. Ja.
Aber ich finde es auch ein bisschen schade, wenn du jetzt so zurückdenkst, dass du dich so daran erinnerst, dass du sagst, okay, ich bin bedrückt in die Turnhalle gegangen, weil es ja eigentlich auch ein Ort sein sollte, wo man ja auch gerne hingeht, wo man sich auch drauf freut.
Ja, auf jeden Fall, aber dadurch, dass man über so viele Jahre immer mal wieder auch wirklich blöde Sachen erlebt hat oder auch nicht so gut mit einem umgegangen worden ist, ist es tatsächlich so, dass ich mich an sehr, sehr viele Situationen erinnere, in denen ich nicht glücklich war. Und ja, ich habe es trotzdem gemacht und ich bin auch immer freiwillig, es hat mich keiner gezwungen, dahin zu gehen, aber irgendwie ist es ja dann doch wieder auch diese Abhängigkeit und dieser mentale Druck, den man da hat, dass man schon immer wieder so ein bisschen dahin gelenkt wird, wo man einen haben will. Und ja, im Endeffekt hat das dann schon sehr, sehr viel Zeit meines Lebens quasi auch in Anspruch genommen. Ja. Mhm.
Hattest du dann eine gewisse Art von Vertrauensperson, mit der du auch vieles teilen konntest? Oder war das wirklich was du mit dir selbst ausgemacht hast?
Es war definitiv was man mit sich selbst ausgemacht hat. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum viele von uns vor allem im Nachhinein auch so große Probleme bekommen, auch mentale Probleme. Viel ist dann schon auf die Kindheit und diese Erfahrungen quasi zurückzuführen. Man hat da natürlich schon auch seine Leute gehabt, weil wir, als ich zum Beispiel angefangen habe, waren wir schon eine relativ große Gruppe von Mädchen und wir haben alle das Gleiche irgendwie durchgemacht. Es hat jetzt den einen mal mehr oder mal weniger getroffen, aber die waren meistens dabei, die wussten, worum es geht, worüber man spricht, wie man sich gefühlt hat. Das waren dann schon so die ersten Leute, mit denen man natürlich drüber gesprochen hat, aber auch nie so ins Detail, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, ich hätte jemandem mein Herz ausgeschüttet. Also das hat man dann doch irgendwo eher mit sich selbst ausgemacht.
Mhm. Auf jeden Fall danke, dass du so ehrlich bist und das mit uns teilst. Nehmen wir mal an, wir sitzen jetzt hier in dem Podcast und es ist das Jahr 2035. Was wäre dann der Idealfall? Also wie sieht das deutsche Turnen dann aus, wenn wir es wirklich geschafft haben, was zu verändern?
Ich würde jetzt sagen, dass ich mir wünschen würde, dass wir in allen Altersklassen erfolgreiche Athletinnen haben, die für Deutschland starten können. Ich würde mir auch wünschen, dass Turnerinnen und Turner, die diesen Weg nicht geschafft haben, aus welchem Grund auch immer, irgendwie trotzdem den Turnsport auch erhalten geblieben sind und sich da quasi nicht völlig von abgewandt haben. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir noch viel, viel mehr Kinder in Deutschland haben, die Turnen machen, einfach weil es Spaß macht und weil sie es gerne machen und völlig ohne Leistungsdruck, sondern einfach, weil Turnen eine super coole Sportart ist, die ja auch so grundlegend gut sein kann für so viele andere Sportarten. Ja, und dass einem da nicht der Schauer über den Rücken läuft, wenn man hört, mein Kind geht zum Turnen. Mhm.
Glaubst du, es würde auch funktionieren, wenn man sagt, man kann auch im Turnen erfolgreich sein, wenn man erst später damit beginnt? Oder findest du, das muss wirklich gegeben sein, dass man in solch jungen Jahren schon diesen Leistungssport betreibt?
Das ist ja schon natürlich ein Grundproblem von dieser Sportart. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass es wirklich einfacher ist, wenn du so früh anfängst, weil du deinem Körper noch so viel mehr beibringen kannst in diesen jungen Jahren. Deswegen glaube ich schon, dass man wirklich früh anfangen muss. Ich glaube, dass man es trotzdem um diese ja eh schon mal diskutierten 1, 2, 3 Jahre auch nach hinten schieben könnte und das auch noch reicht. Mhm. Allzu spät geht aber einfach nicht. Also es ist halt auch wirklich nicht möglich, weil wenn du schon zu groß bist tatsächlich, es liegt ja bei uns auch viel an der Körpergröße und auch die Zeit dann fehlt, ist es wirklich, wirklich schwierig, diese ganzen umfangreichen Sachen zu lernen. Und deswegen meiner Meinung nach schon notwendig, früh anzufangen, aber vielleicht um 1, 2 Jahre vielleicht ein bisschen entspannter.
Okay. Wie sieht es denn bei dir aktuell aus? Turnst du noch?
Na, da erwischst du mich auch wieder. Ganz toll. Schwierig, ich weiß es nicht. Also ich habe letztes Jahr im Dezember ganz spontan nochmal einen Wettkampf geturnt. Das letzte Mal für die Nationalmannschaft bin ich zum Beispiel Ende 2018 gestartet. Dann hatte ich ja eine ewig lange Verletzungsgeschichte. Das war dann alles nicht so einfach. Dann wusste ich auch immer nicht, mache ich jetzt nochmal oder nicht? Ich konnte ja irgendwie nie selber entscheiden, ob ich aufhören möchte oder nicht. Das war dann irgendwie halt so gegeben. Ich habe es mir schon überlegt, ob ich jetzt nochmal Bundesliga zum Beispiel, besteht immer eine Möglichkeit, da nochmal zu turnen. Jetzt war es natürlich super stressig in der letzten Zeit. Deswegen bin ich da tatsächlich noch unschlüssig. Mhm. Kann ich dir gar keine genaue Antwort geben.
Aber du bleibst im Turnsport trotzdem erhalten in Zukunft, oder?
Ja, zumindest mal, was jetzt die Zwerge angeht. Also ja, ich bin nach wie vor fest der Überzeugung, dass ich nicht hauptberuflich Trainerin werden möchte. Dabei werde ich auch bleiben. Aber so einfach diese Zusammenarbeit mit den Kindern 2, 3, 4 Mal die Woche mit diesen jungen Menschen, glaube ich schon, dass ich da dabei bleiben werde.
Das ist doch ein schönes Ende, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Liebe Michelle, vielen Dank, dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast, dass du uns in die Welt des Turnens mitgenommen hast, dass du uns auch aufgezeigt hast, was eigentlich aktuell schief läuft und was sich auch für die Zukunft ändern sollte. Und wir sind gespannt, was sich ändern wird und in welche Richtung es gehen wird. Wir hoffen, dass es sich positiv entwickelt, dass auch all das, was ihr jetzt in die Wege geleitet habt, was ihr in Bewegung gesetzt habt mit euren Aktionen und mit eurer Ehrlichkeit, mit eurer Offenheit, dass das auch wirklich dann Früchte trägt. Da hoffen wir, dass das sich positiv weiterentwickelt. Und schön, dass du hier warst. Schön, dass du uns im Studio besucht hast. Wir möchten uns auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports Special am Start wart. Und Michelle, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message. Die Bühne gehört dir.
Turnen ist natürlich ein super faszinierender und schöner Sport. Ich selber würde natürlich sagen, dass es der schönste Sport der Welt ist. Ich glaube, das sagt aber jeder Sportler über seine eigene Sportart. Im Grunde genommen bin ich einfach der Meinung, dass das eine sehr, sehr gute Grundlage für jede Sportart sein kann. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft mit sehr, sehr viel Liebe und Herzblut diesen Sport weiter voranbringen können und hoffentlich in eine positive Zukunft blicken können.